Hallo und herzlich willkommen zum Hafenedi Podcast. Mein Name ist Yannick Reinein und ich darf euch zu einer weiteren Gastepisode begrüßen. Mein heutiger Gast ist Joshua Dehling. Joshua ist Online-Coach, junger Natural Bodybuilder und hat im Jahr 2021 den ersten Platz bei den Junioren auf der ANBF gemacht und den zweiten Platz bei der GmbF bei den Junioren belegt. Dementsprechend ein junger Mann mit Potenzial, ein Athlet mit Potenzial und definitiv auch ein kompetenter Coach. Und Joshua ist in den letzten Monaten auf Reisen gegangen. Der muss sich nicht wie ich hier mit einem Tee aufwärmen, sondern der hat ein bisschen andere Temperaturen, denn Joshua ist seit ein paar Monaten in Südostasien unterwegs und wir wollten uns im heutigen Podcast gerne ein bisschen drüber unterhalten, wie ist das Training und die Ernährung auf Reisen möglich und worauf kommt es denn nun wirklich an? Herzlich willkommen, Joshua.
Hi Yannick, danke dir für die Einladung zum Podcast und für das sehr freundliche Intro. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne du. Joshua, erzähl doch mal kurz, wie du in den letzten Monaten unterwegs warst, beziehungsweise vielleicht auch, wie es zu deiner Reise gekommen ist.
Das ist direkt eine sehr tiefe Frage irgendwo, weil die meisten Leute, die den Podcast hören und mich vielleicht kennen und mich auf Instagram verfolgen, die haben mich immer nur als Bodybuilder gesehen, einfach weil ich, seit ich Instagram mache, sehr, sehr stark in die Bodybuilding-Bubble eingetaucht bin und das auch sehr gelebt habe und immer noch liebe. Aber lange bevor ich wirklich exzessiv mit Bodybuilding gestartet habe, habe ich schon das Reisen immer sehr gemocht und war zum Beispiel für ein halbes Jahr in Australien. So, wir wissen aber beide, dass der Bodybuilding-Lifestyle sehr restriktiv ausgelebt werden kann. Und ich habe gemerkt, dass ich immer weiter langsam in diese Bubble eingetaucht bin und zu einem Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich radikaler gelebt habe, als ich das wollte. Vor allem natürlich durch eine Wettkampfvorbereitung, wo gewisse Abstriche definitiv nötig sind. Aber eben auch davor und danach habe ich den Sport einfach in einer Art und Weise ausgelebt, in der ich es langfristig gar nicht wollte, einfach weil ich da so reingerutscht bin. Wenn man die Leute verfolgt, die sich in einer Bubble aufhalten und alle irgendwo ein gleiches Leben führen, hat man das Gefühl, dass es dazugehört. So. Und dann habe ich letztes Jahr Richtung April eine Trennung mit meiner Ex-Freundin durchgemacht und irgendwo hat das bei mir so eine Frage ausgelöst und die Frage war für mich, okay, was mache ich hier eigentlich? Was möchte ich wirklich machen? Man fängt plötzlich nach, so ein bisschen mehr nachzudenken. Wohin möchte ich? Wo sehe ich mich in den nächsten Jahren? Und ich habe gemerkt, dass Bodybuilding zwar ein sehr wichtiger Teil meines Lebens ist, aber eben genau das ist ein Teil meines Lebens. Und gleichzeitig stand ich plötzlich vor der Situation, dass ich einfach wirklich unabhängig bin. Ich habe keinen Arbeitgeber. Ich arbeite digital. Ich bin an nichts gebunden. Ich habe keine Freundin, die mich irgendwo in Deutschland hält und habe mich dann entschieden, hey, ich sehe jetzt was Positives in der Situation und nutze die Gelegenheit, um einfach mal zu reisen und mir was ganz anderes anzuschauen und einfach mal eine andere Perspektive zu gewinnen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich nach Südostasien reise und bin jetzt mittlerweile seit grob, lass mich nicht lügen, ziemlich genau 5 Monaten unterwegs.
Ja, habe ich gut geschätzt gehabt. Ich habe vorher noch überlegt gehabt, wie lange du denn schon unterwegs bist. Aber 5, 6 Monate, so den Anschein hatte ich jetzt auch.
Ja, ich glaube, es war der 3. November.
Ja, okay, alles klar. Da bin ich in den Urlaub gestartet nach meiner Wettkampfdiät.
Das ist auch schon ewig her.
Ja, ist gut. Ist ein gutes Stück her, definitiv. Aber ist eine geile Geschichte. Ich fühle da sehr stark mit dir. Denn das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, wenn man in der Bubble ist, dann empfindet man viele Dinge für normal. Sei es der Food-Fokus, sei es nicht mehr auswärts essen gehen, sei es sich aus sozialen Events zurückzuziehen. Und da muss man manchmal ein bisschen einen Schritt zurück machen, um da einfach ein bisschen die Frage zu stellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das häufig mit ein bisschen, dass eine Situation des herbeiführt, die im Allgemeinen vielleicht ein bisschen turbulenter ist. Ne? Mhm. In deinem Fall jetzt eine Trennung, aber ich habe es letztes Jahr auch ähnlich durchgemacht, einfach dadurch, dass mich meine Wettkampfdiät ganz schön mitgenommen hat. Und man dadurch dann ein bisschen die Frage gestellt hat, wo soll es denn hingehen? Ne? Und was mache ich gerade, worauf ich wirklich Bock habe? Und wo könnte es andersweitig hingehen, wo ich mich noch wohler fühlen würde?
Absolut. Ich habe so die Theorie, dass eine Wettkampfvorbereitung, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, zwei Reaktionen in Menschen auslösen kann. Die meisten Leute, oder sagen wir erstmal die Leute, die die Wettkampfvorbereitung durchziehen, die kommen dann an den Punkt, dass sie entweder danach nochmal deutlich tiefer in den Prozess eintauchen und Bodybuilding wirklich nochmal intensiver leben und vielleicht direkt schon das nächste Ziel setzen, wie zum Beispiel, ich möchte 2024 wieder starten und einfach nur noch darauf hinleben und angespornt werden durch den Wettkampf. Und dann gibt es diese Leute, die so ein bisschen diese Distanzierung brauchen, die einfach irgendwo Abstand zu dem Ganzen brauchen und merken, okay, das war jetzt eine sehr intensive Phase meines Lebens und auch wenn man das genossen hat, möchte man vielleicht die nächsten Monate dann nicht restriktiv leben, sondern sich einfach mal etwas mehr in anderen Bereichen öffnen. Und bei dir war das wahrscheinlich eine sehr direkte Reaktion, dadurch, dass die Wettkampfvorbereitung auch gegen Ende einfach unglaublich hart wurde und dein Körper nicht mehr so wirklich das getan hat, was er eigentlich tun sollte, kam bei dir die Entscheidung dann wahrscheinlich schon relativ kurz nach der Wettkampfvorbereitung. Ich war eigentlich jemand, der sehr, sehr tief dadurch nochmal eingetaucht ist und auch schon 2023 eigentlich wieder starten wollte. Aber dann hat mir halt eben die Trennung da irgendwo so ein bisschen, naja, sagen wir mal, den Boden unter den Füßen weggerissen und einfach eine gewisse Selbstreflexion ausgelöst.
Ja, du hast dann nochmal eine ziemlich ambitionierte Offseason gehabt, ne, nach deiner Wettkampfdiät.
Genau, die lief eigentlich super, super gut. Das waren dann, glaube ich, erstmal 6-7 Monate, die unglaublich gut liefen, wo auch der Fokus sehr, sehr stark auf dem Bodybuilding lag. Auch das Coaching von Bodybuilding-Athleten bei mir sehr, sehr stark im Vordergrund stand. Und dann kam halt eben diese Trennung und hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, du sahst asozial gut aus. Wenn ihr mal unseren Chatverlauf auf Instagram sehen würdet, dann kamen von meiner Seite des häufigeren Stoffanschuldigungen in Richtung weil ich seinen Netty-Status in Frage gestellt habe, aber ich gesagt habe, Junge, wie kann man so aussehen nach einer Wettkampfdiät? Also du bist wirklich gut auseinandergeflogen, das muss man echt sagen. Da hast einiges richtig gemacht.
Danke dir, Yannick.
Das sah wirklich gut aus. Ja, und jetzt bist du auf Reisen. Wo hat es dich hingeführt?
Der erste Flug ging nach Bangkok und ursprünglich war tatsächlich der Plan für mich auch, dass ich einfach nur ein paar Monate in Thailand verbringe. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, ungefähr wahrscheinlich 4 Monate zu reisen und einen Großteil der Zeit in Thailand zu verbringen und eventuell hinten raus noch nach Osteuropa zu reisen, weil ich eben auch Länder wie Albanien, Georgien und Kroatien sehr interessant finde. Und natürlich vor allem als jemand, der, sagen wir mal, online sein Geld verdient, sind natürlich Länder lukrativ, die etwas geringere Lebenserhaltungskosten haben. Und deswegen kamen die Länder für mich in den Kopf, aber primär Thailand. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich, wenn ich schon in Asien bin und mich die Kultur fasziniert, ich mir hier ein bisschen mehr anschauen möchte. Und nach 2,5 Monaten in Thailand, was super schön war, hat es mich dann nach Vietnam verschlagen, danach nach Kambodscha und jetzt bin ich gerade auf Bali.
Ja, geile Geschichte. Wir haben vor dem Podcast schon kurz drüber gesprochen. Bali ist natürlich für digitale Nomaden, für Remote Working schon ein reguläres Reiseziel. Da sind viele Influencer, viele digitale Arbeiter unterwegs und dementsprechend sind da mit Sicherheit auch die Gegebenheiten dafür ganz gut gegeben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich, ich war sehr, sehr skeptisch, was Bali angeht und dachte mir, okay, hier laufen unglaublich viele Coaches und zwar Coaches nicht im guten Sinne, sondern vielleicht in dem Bild, was eher dem Bild der Allgemeinheit entspricht, rum. Also sehr viele Leute, die vielleicht ihr Geld wirklich irgendwo über Scam verdienen, sehr viele Möchtegern-Coaches, sage ich mal, und auch einfach eine sehr unglaublich touristische Kultur. Und während das in manchen Punkten bestimmt zutrifft, hat mich Bali wirklich überzeugt, weil es einfach sehr, sehr schön ist, eine etwas gewohntere Infrastruktur zu haben. Also im Vergleich zu Vietnam, zu Kambodscha und auch zu Thailand hast du halt hier nochmal deutlich mehr Infrastruktur. Du hast in der Regel gutes Internet, du hast gute Coworking Spaces, du hast, wenn du möchtest, auch mal westliches Essen. Und wenn man seit ein paar Monaten auf Reisen ist, fängt man an, das wirklich wertzuschätzen. Und Bali hat mich da wirklich überzeugt, weil ich super viele Leute kennengelernt habe, die auch irgendwo reisen und arbeiten oder vielleicht schon deutlich länger als ich reisen oder wirkliche digitale Nomaden sind. Und Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, die nicht nur reisen, weil sonst lernst du in Thailand, in Vietnam, in Kambodscha einfach viele Leute kennen, die wirklich nur auf Reisen sind, die vielleicht zwischen ihrem Bachelor und ihrem Master sind und dann eben nichts anderes im Kopf haben, als sich ein bisschen was von der Kultur anzuschauen und dann jeden Abend 4, 5, 6, 7 Bier zu trinken. Und da habe ich es einfach sehr wertgeschätzt, Leute kennenzulernen, die einfach irgendwo einen ähnlichen Lifestyle pflegen. Und in Bali ist wirklich die, sagen wir mal, Gesundheitskultur, Fitness ist es nicht nur, sondern die Gesundheitskultur, sehr, sehr hoch angesehen. Und ich habe das Gefühl, dass sich sehr viel mehr Leute damit beschäftigen, erstens, was sie essen, zweitens auch, was für Sport sie betreiben und drittens natürlich das große Thema in Bali, wahrscheinlich auch die Spiritualität. Ja, und während ich in Spiritualität bestimmt kein Profi bin, hat mich der Bereich Ernährung und Fitness hier auf jeden Fall sehr begeistert.
Ja, das hört sich stabil an. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also wäre ich jetzt gar nicht direkt drauf gekommen, aber die Ambitionen der Menschen sind natürlich anders und das macht schon einen großen Unterschied, ob du deine Zeit mit Menschen verbringst, die nach dem Ferienjob jetzt ihr Erspartes im Urlaub aufbrauchen oder ob du da Leute hast, die auch auf Reisen täglich die Arbeit integrieren, die täglich sich an den Laptop setzen und an ihrem Business arbeiten, die weiter vorankommen wollen und das Business weiter wachsen lassen wollen. Das macht schon einen großen Unterschied. Das kann ich mir gut vorstellen.
Absolut, zu 100%.
Du wirst wahrscheinlich jeden Tag arbeiten, oder?
Bei mir sind es aktuell 4 wirkliche Arbeitstage pro Woche. Also ich habe meine Check-ins auf 3 Tage aufgeteilt und habe dann noch einen weiteren Tag, den ich so mit Content, Admin-Stuff, kreativen Dingen verbringe. Und meistens habe ich dann quasi das Wochenende frei und einen Tag unter der Woche frei, wo ich meistens irgendwelche Aktivitäten dann einbaue und beantworte aber trotzdem jeden Tag Nachrichten. Also Nachrichten werden immer beantwortet, Technikclips auch, aber im Endeffekt ist es dann vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde an den freien Tagen in Anführungszeichen.
Okay, alles klar. Und dann guckst du, dass du für die Check-ins, du machst Video-Check-ins, oder?
Genau.
Also die Athleten bekommen Video-Feedback auf die Updates, die sie da durchschicken. Und ja, dafür brauchst du natürlich die entsprechenden Gegebenheiten und es bietet sich dann natürlich an, dass du da den Arbeitstag in dem Büro schaffst.
Ja, absolut. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mir das ein bisschen leichter vorgestellt, als es eigentlich ist. Und habe dann auch öfter mal aus einem Hostel gearbeitet. Sagen wir mal aus einem ruhigeren Hostel, morgens gearbeitet und auch mal aus Cafés gearbeitet, habe dann aber zum Glück von sehr ehrlichen Athleten zwischendurch mal das Feedback bekommen, dass die Tonqualität nicht gut ist, sodass der Hintergrund so unruhig ist und da mir persönlich natürlich meine Qualität einfach sehr, sehr viel wert ist und ich es auch sehr wertschätze, wenn sich jemand traut, Kritik zu äußern, habe ich dann sehr schnell da die Kurve gekriegt und entschieden, dass sich da was ändern muss, bin seitdem hauptsächlich in Coworking Spaces oder mal in einem privaten Airbnb, in einem Hotelzimmer, was auch immer, aber auf jeden Fall in ruhigeren Umgebungen. Da muss man halt nachsuchen. Ja, also wenn man sich da keine Gedanken drüber macht und irgendwo Video-Check-ins aufnehmen muss, dann geht das sehr, sehr schnell schief. Das war auf jeden Fall ein großes Learning für mich.
Ich finde es faszinierend, wie solche Situationen auch die Qualität vom Arbeitstechnischen wachsen lassen können. Weil du wirst unter anderen Umständen wirst du immer andere Herausforderungen haben, denen du gestellt wirst und andere Ansprüche, die an dich gestellt werden und du wirst dich darauf anpassen. Und in fast allen Fällen wird dein Unternehmen und dein Business dran wachsen.
Zu 100%. Das war, glaube ich, auch etwas, was ich dieses Jahr erfahren durfte, ist, dass ich deutlich produktiver bin, wenn mal der Rest meines Lebens interessanter ist. Ja, wenn ich irgendwie was Cooles zu tun habe, was Cooles vorhabe, mir es einfach gut geht, dann arbeite ich auch produktiver. Ich verbringe zwischendurch keine Zeit mehr am Handy. Und dann kann ich meine Check-ins, die ich zu Hause vielleicht in 6 Stunden bearbeitet habe, hier in 4 Stunden machen und die Qualität leidet eben nicht drunter, außer dass eben der Ton mal am Anfang etwas schlechter war. Ja, und ja, das gut, ne? Ist super, super cool.
Und ja, genau. Muss man lernen, definitiv.
Ja. Ich meine, jetzt habe ich aktuell wahrscheinlich eine 25 bis 30 Stunden Arbeitswoche und das war zu Hause definitiv mehr und an meinem Workload an sich hat sich nichts verändert, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ich noch mehr andere Dinge angehe und mehr kreative Projekte auch irgendwo angehe.
Und wichtig, deine Qualität hat mit Sicherheit auch nicht nachgelassen. Das mag für jemanden anderen vielleicht jetzt komisch klingen, weniger arbeiten und die gleiche Qualität bringen, aber wenn du lernst, effizienter zu werden, dann kannst du deinen Kunden mindestens die gleiche Qualität liefern. und gleichzeitig weniger arbeiten, weil die reine Arbeitszeit ist es nicht.
Zu 100%. Ja, das kommt natürlich auch irgendwo mit Erfahrung. Ich bin immer noch niemand, der jetzt seit 10 Jahren coacht. Das heißt, ich werde bestimmt auch einfach noch von Jahr zu Jahr als Coach an sich besser. Aber auch einfach die Umstände haben mir da so ein bisschen die Augen geöffnet. Plus, ich reise jetzt seit 4 Monaten mit dem Tom zusammen. Er ist auch ein Online-Coach, ein Niederländer. Und er macht das Ganze jetzt schon seit 7 oder 8 Jahren. Macht vielleicht ein bisschen mehr Lifestyle-Genpop-Coaching als ich. Und wir haben uns da auch unglaublich viel drüber ausgetauscht. Und von ihm konnte ich da auch nochmal einiges lernen, so was sein Workflow angeht. Ja, genau, und bestimmt auch ein paar Coaching-Skills mir abschauen.
Ja, coole Sache. Wunderbar. Joshua, vielen Dank für deinen Einblick ins Coaching. Das war vor allem eine Sache, die mich interessiert hat. Was die Zuhörer und Zuhörerinnen aber mit Sicherheit auch sehr interessiert, ist der Punkt Training und Ernährung. Wie hast du denn in den vergangenen Monaten vielleicht in einer kleinen Reihenfolge, also wie sich dein Training und deine Ernährung so entwickelt hat über die letzten 5 Monaten und wie mittlerweile dein Umgang damit ist?
Okay, ich muss erstmal vorweg sagen, als ich mit dem Reisen begonnen habe, habe ich für mich entschieden, dass Bodybuilding für die nächsten Monate nicht die oberste Priorität hat. Wenn man sich jetzt so verschiedene Aspekte im Leben vor Augen führt, dann ist Bodybuilding ein großer Bereich bei mir, Familie und Freunde ein großer Bereich, mein Business ein großer Bereich und dann vielleicht meine Freizeit ein großer Bereich. Und wenn irgendwo mehr Kapazitäten benötigt werden, zum Beispiel in der Freizeit, wie das jetzt durch das Reisen natürlich der Fall ist, wenn man dann an schönen Orten ist, will man auch irgendwo was erkunden, will was sehen, will sich die Natur, die Kultur, die Tempel, was auch immer anschauen, dann muss irgendwo auch was weggehen. Ja, und da Familie und Freunde bei mir nicht nachlassen sollen, beziehungsweise ich natürlich auch viele soziale Interaktionen hier vor Ort habe und ich bestimmt nicht zulasse, dass mein Business, dass mein Coaching darunter leidet, weil das sind Leute, die mir Geld dafür zahlen, was ich tue, das würde ich nie wollen und könnte ich auch nicht verantworten, musste irgendwo was anderes weichen, das war dann eben mein Bodybuilding. Ja, das heißt nicht, dass es mir nicht mehr wichtig ist, aber dass die Priorität einfach einen Schritt nach unten gemacht hat und damit bin ich eigentlich besser zurechtgekommen, als ich dachte. Man hatte zwischendurch natürlich mal so ein bisschen Zweifel, ist das jetzt alles richtig, was ich mache? Kann ich mich noch als Bodybuilder identifizieren, wenn ich nicht 5-mal die Woche trainiere und jedes Gramm an Essen abwiege? Aber wenn man da einmal so seinen eigenen Zugang gefunden hat, seinen eigenen Flow gefunden hat, dann geht es einem damit viel besser. Ja? Und jetzt zu den konkreten Daten, sage ich mal. Als ich nach Thailand gekommen bin, wollte ich erstmal in einem Oberkörper-Unterkörper-Split trainieren und 4-mal die Woche gehen. Ja, und wenn es dann mal 4 in 8 Trainingstagen geworden wären, wäre das für mich auch kein Problem gewesen. Das hatte ich so geplant. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass mir das Training in der Art und Weise einfach überhaupt keinen Spaß macht. Ja, dass die Trainingseinheiten erstens relativ lang sind. Ja, obwohl ich das Volumen jetzt nicht unglaublich hoch angesetzt habe, waren die Einheiten einfach sehr lang. Und während das für mich zu Hause kein Thema ist, hat mich das hier einfach irgendwo genervt. Gleichzeitig hatte der Split nicht so viel Flexibilität, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Und dann habe ich nach, ich glaube, 2 Monaten entschieden, dass ich mit Oberkörper, Unterkörper nicht mehr weiterfahren möchte und dass es jetzt auch gar nicht so zu meiner aktuellen Zielsetzung passt. Und seitdem fahre ich immer eine Version von Push-Pull-Beine, allerdings eine sehr, sehr flexible Version. Also einerseits auf Makroebene sieht das Ganze so aus, dass ich zwischen 3 bis 4,5 Trainingseinheiten pro Woche habe. Das heißt, mal brauche ich für eine doppelte Push-Pull-Legs-Rotation, also für einmal Push-Pull-Leg und noch ein weiteres Mal Push-Pull-Leg, 9 Tage. Mal brauche ich dafür aber 12 Tage. Und das hängt einfach nur davon ab, was sonst in meiner Woche eben ansteht, wo ich gerade bin. Bin ich gerade auf einer schönen tropischen Insel, wo es kein wirkliches Fitnessstudio gibt, dann wird es eben 6 in 12 Tage und ich muss mein Training adaptieren. Oder bin ich gerade in Hanoi, einer Hauptstadt, wo die Infrastruktur super ist und ich nicht so viel zu tun habe. Ja, das heißt, mein Training ist auf der Ebene schon sehr, sehr flexibel. Gleichzeitig sind die Trainingseinheiten natürlich auch flexibler. Ja, weil dadurch, dass ich relativ zügig reise und meistens ungefähr eine Woche an einem Ort verbringe, bin ich dann eben auch nur eine Rotation im gleichen Gym. Ja, das ist jetzt die Horrorvorstellung für die meisten Bodybuilder, die natürlich versuchen, ihr Training zu tracken und Progressive Overload und Beat the Logbook, das ist irgendwo nicht mehr möglich. Ja, wenn du jedes Training an einer Maschine trainierst, dann wird das Ganze schwierig. Und wenn du dann plötzlich mal in einem Fitnessstudio landest, und das wird vorkommen, wenn du reist, wo die Kurzhanteln bis 25 Kilo gehen und du einen Kabelturm hast und vielleicht eine Langhantel, die fast zusammenbricht, ja, dann hast du ein Problem. So, und dann kam eben der Punkt, wo ich für mich gelernt habe, wie ich wirklich flexibel trainieren kann und wie ich einen Trainingsplan aufbaue, der nicht immer nur auf den gleichen Geräten und Maschinen basiert und trotzdem noch das Ziel erfüllt, dass ich meine Muskulatur zumindest halte, beziehungsweise meinem Anspruch eigentlich genüge, Fortschritt zu machen.
Spannend, spannend. Push-Pull-Beine. Wo liegt der Fokus bei den Übungen? Also hast du viele Grundübungen mit integriert? Weil du musst ja auch eine gewisse Flexibilität mitbringen bei den Trainingseinheiten, was Übungsauswahl angeht. Wie hast du das gestaltet?
Da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Ich habe dann angefangen, mehr Grundübungen einzubauen. Also mehr Übungen einzubauen, die ich mit Kurz- oder Langhantel oder Klimmzüge oder was auch immer, die ich eigentlich überall performen kann, um eine gewisse Messbarkeit schon noch aufrecht zu halten. Das heißt, ich habe dann pro Trainingseinheit wahrscheinlich 2 bis 3 Übungen, die ich in 95% der Fällen durchführen kann. Und die werden dann eben auch getrackt. Da achte ich penibel drauf, wie viel Gewicht habe ich genommen, wie viele Wiederholungen habe ich geschafft, wie viel Reps in Reserve habe ich, wenn die dann mal im Plan vorkommen, eingehalten. Und die anderen Übungen waren dann eben flexibel. Das heißt, eine Trainingseinheit, sagen wir mal eine Pull-Einheit, kann dann so aussehen, ich fange mit schweren Klimmzügen an, mache da meine 3 Sätze, weiß genau, was ich zu tun habe, habe danach eine Kurzhantelruder-Variante, weiß auch hier, wie viel Gewicht ich zu bewegen habe. Und Übungen 3, 4, 5 und 6 sind dann eben flexible Übungen. Das heißt, es könnte dann so aussehen, lat-dominante Rudervariante wäre die 3. Übung. Das kann dann eine Single-Arm-Cable-Row sein. Das kann aber auch eine Rudermaschine sein. Das kann eine Standing-Hammer-Row sein, je nachdem, was ich eben zur Verfügung habe und woran ich Spaß habe, weil das war auch etwas, wo ich in den letzten Monaten so ein bisschen dran gearbeitet habe, dass mir mein Training einfach mehr Spaß macht. Ja, und die Bizepsübungen waren dann zum Beispiel auch flexibel. Je simpler die Übung, desto mehr Flexibilität habe ich da auch zugelassen. Weil ob ich jetzt eine Curl-Variante am Kabelzug durchführe mit einer Kurzhantel oder eine Preacher-Curl-Variante, also ganz ehrlich, wenn du seit acht Jahren, glaube ich, trainierst, dann hast du die Bewegung drauf. Ja, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass ich da eine technische Adaption brauche, um diese Übung gut durchzuführen.
Erstens das und zweitens der Unterschied im Reiz ist dann doch marginal. Ne? Gerade wenn die Zielsetzung genau. Jetzt nicht ist, den Bizeps-Peak bis aufs Maximum auszubauen, dann ist es wichtig, dass du eine Ellbogenbeugung durchführst und den Bizeps ans Versagen bringst.
Exakt.
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Aber da unterschreibe ich zu 100%, was du sagst, denn keinerlei Struktur im Trainingsplan bei der Übungsauswahl zu haben, das wäre nicht nur frustrierend, was die Kraftwerte angeht, sondern das wäre auch nicht zielführend. Also jeder, der das mal macht, wenn ihr Flexibilität in euren Trainingsplan bringen wollt, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber guckt, dass ihr eine Base habt, die messbar ist. Sei es Klimmzüge, sei es eine freie Rudervariante, sei es eine Kreuzhebevariante, bei der ihr einfach guckt, okay, ich habe diese 3 Basic-Übungen und darüber hinaus baue ich meine Flexibilität ein. Weil dadurch habt ihr einfach Sicherheit in diesem Training. Ihr kommt ins Gym und wisst, was ihr zu tun habt. Ihr wisst, welche Kraftwerte ihr hier bewegt und habt einen Orientierungswert. Und dann alles darüber hinaus. Wir wissen beide, ne? Ein Großteil der Trainingseinheit wird wahrscheinlich in den ersten 40, 45 Minuten stattfinden und der Rest ist letztendlich dafür da, um noch Volumen anzuhäufen und den Körper nochmal einen ordentlichen Reiz zu verpassen. Aber wie du sagst, ob wir das an der Kabelrudermaschine machen oder an der Hammer-Row-Maschine, ist dem Muskel relativ egal.
Exakt. Und das bringt halt eben den Spaßfaktor für viele Leute wahrscheinlich auch deutlich höher, wenn man einfach ein bisschen Variation reinbringt. Weil wir in unserer Bubble sind es sehr gewöhnt, dass wir diesen strikten Trainingsplan haben und den für, wenn es gut läuft, ein Jahr trainieren. Und das ist auch schön und gut, solange jemand das durchziehen kann. Aber die oberste Variable wird immer Kontinuität sein. Und Kontinuität, vor allem bei Lifestyle-Athleten, bei Leuten, die das Ganze nicht beruflich machen oder die nicht der beste Bodybuilder der Welt sein wollen, wird immer von Spaß abhängen. Und das darf man nicht vernachlässigen. Ja, und diese Variable wird halt einfach immer noch unterschätzt.
Ja, zu 100%. Also der Punkt, den du angesprochen hast, mit dem stumpfen Durchziehen von dem Trainingsplan, ich denke, wenn man auf einem höheren Leistungslevel, gerade im Bodybuilding, trainiert, dann findet man dann in anderer Art und Weise Spaß davon, weil wir beide wissen, wie es sich anfühlt, einen Trainingsplan über mehr als ein halbes Jahr durchzutrainieren, aber jedes Mal dennoch ins Gym zu gehen und sich zu denken, ja Mann, ich hole mir die eine Wiederholung oder ich hole mir das eine Kilo. Aber ich kann natürlich auch zu 100% verstehen, wenn man da einfach ein bisschen mehr Abwechslung möchte und einfach auch mal unterschiedliche Übungen machen kann. Und das ist zum Beispiel auch unabhängig, ob man auf Reisen ist oder nicht, wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst dir aus den drei Seithebevarianten eine Übung raussuchen oder du kannst dir aus den drei Curl-Varianten eine Sache raussuchen. Weil gerade bei Lifestyle-Athleten, du sagst es, Kontinuität ist alles. Und wenn das bisschen an Abwechslung im Trainingsplan dafür sorgt, dass die Leute konstanter und länger an dem Plan dranbleiben können, dann ist es Gold wert.
100%, das kann ich nur so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Das ist einfach etwas, was man niemals unterschätzen darf, wie wichtig die Kontinuität ist. Und ich finde, das kann man sogar noch weiter übertragen. Das kann man nicht nur auf eine flexible Übungsauswahl übertragen, sondern man kann auch anfangen, darüber zu sprechen, ob vielleicht doch irgendwo so, ich sag mal, Burn-Übungen oder sowas nicht einen Platz in einem Training gewonnen haben. Weil ein Athlet, der seinen Trainingsplan mag, oder ein Lifestyle-Athlet, der seinen Trainingsplan mag, wird immer härter trainieren. Und wenn die Person dann am Ende irgendwie Banded-Crab-Walks machen will, was ich jetzt nicht für die beste Hypertrophie-Übung halte, die Person aber dadurch ihren Trainingsplan viel mehr liebt. Und wir wissen aus der Psychologie, dass das, was man zuletzt macht, das, was man zuletzt im Training macht, bleibt einem am meisten in Gedanken. Und dadurch die Trainingseinheit einfach besser in Gedanken bleibt, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, da muss man natürlich immer sehr genau drauf schauen, mit welcher Zielgruppe man arbeitet. Ja, bei Bodybuildern wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber wenn die Person einfach nur ein bisschen besser aussehen will und einen Po aufbauen will, dann ist das etwas, was man, wenn man schon von vornherein weiß, dass die Athletin daran Spaß hat, vielleicht einbauen sollte.
Definitiv, definitiv. Das ist eine Sache, über die ich mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht habe. Dadurch, dass ich mit dem Kampfsporttraining eingestiegen bin, konzentriere ich mich im Krafttraining auch deutlich mehr auf Dinge, die die Leistung unterstützen, ne? Und da kommt man automatisch auch mehr mit dem Powerlifting in Kontakt. Und ich komme ja aus dem Powerlifting, aber bin da jetzt tiefer in ein paar Systeme eingestiegen und zum Beispiel Westside Barbell sagt dir vielleicht was. Und das Conjugate System baut darauf auf, dass du Übungen dauerhaft am Rotieren hast. Es gibt einen Powerlifter, Matt Wenning, der sagt, er macht alle 8 Wochen macht er die gleiche Übung in dem Trainingsplan. Und du musst dir mal überlegen, du hast eine Unterkörpertrainingseinheit, du machst mal schwere Good Mornings, mal machst du Kreuzheben, mal machst du eine Kniebeuge, das könnte sich der Bodybuilder gar nicht vorstellen, der wird ausflippen.
Das ist doch alles suboptimal. Da kommt der katabole Teufel und holt dich.
Ja, nur dass die Leute halt Weltrekorde holen, ne, was ihre
Ja,
Kraftwerte
genau.
angeht.
Genau. Also, ich glaube, da kann man sich lange streiten, was dann in der Theorie mehr Sinn macht. Aber wenn die Praxis einfach beweist, dass Dinge funktionieren, dann kannst du da nicht gegen argumentieren. Natürlich kannst du sagen, dass er vielleicht auch Weltrekorde geholt hätte mit einem anderen System und vielleicht sogar einen Ticken stärker wäre. Aber er würde niemals einen Weltrekord holen, wenn sein Training überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, du, leistungstechnisch ist das eine, ne? Aber was diese Leute immer hervorheben, ist der Punkt, dass du nicht so viel Schaden anrichtest. Weil du kannst dir vorstellen, wenn deine Ellbogen beispielsweise in der Langhantelkniebeuge immer in eine komprimierte Position gedrückt werden, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn da irgendwann mal Ellbogenprobleme auftreten. Wenn du aber mal eine Safety Bar hast, mal eine Frontkniebeuge, mal einen Back Squat und so weiter und so fort, dann können sich nicht die gleichen Ermüdungserscheinungen anhäufen.
Das ist ein super guter Punkt. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Das ist vor allem im Powerlifting relevant und ich habe dann auch meine Gedanken drüber gehabt und habe überlegt, was da so der konkrete Unterschied zum Bodybuilding ist, weil im Bodybuilding ja doch viele drauf trimmen, einen Trainingsplan so lang wie möglich zu fahren und ich bin da auch ein großer Freund davon, ne? Weil ich weiß genau, wie erfolgreich das Ganze sein kann, aber man muss halt einfach gucken, liegen einem die Übungen und da muss man dann doch vielleicht ein bisschen schneller sein, ne? Also du brauchst keine Übung auf Krampf machen, wenn du merkst, dass du Probleme mit dieser Übung hast.
Und eigentlich, wenn man sich das jetzt mal rein logisch vor Augen führt, ist das ja im Bodybuilding noch einfacher anzuwenden als im Powerlifting. Beim Powerlifting kommst du um Kniebeugen, um Kreuzheben und um Bankdrücken nicht drum herum. Ja, SBD müssen irgendwo Bestandteil deines Planes sein und du brauchst auch eine sehr hohe technische Affinität für diese Übung und musst da einfach gut drin sein, vor allem wenn es dann näher zu einem Wettkampf kommt. Ja, es ist natürlich jetzt nochmal ein Unterschied, ob du jetzt ein Jahr von einem Wettkampf entfernt bist oder eine Woche, aber du musst in diesen Übungen gut sein. Im Bodybuilding hast du theoretisch keine Übung, die du nicht rausrotieren kannst oder drumherum rotieren kannst. Also eigentlich, rein logisch, lässt sich das aufs Bodybuilding vielleicht noch besser übertragen.
100%. Es geht um den Muskelreiz, ne? Und den kannst du auf unterschiedlichste Art und Weise reinbringen. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, auch im Bodybuilding da ein bisschen zu variieren. Also ich
Aber
mache es
das soll jetzt,
mittlerweile. Bitte?
das soll natürlich jetzt kein Anfänger, sag ich mal, oder weniger Fortgeschrittenen dazu anregen, Übungen zu oft zu variieren. Man muss hier ganz stark unterscheiden. Ich weiß nicht, wie lange du schon trainierst, Yannick, aber du bist da bestimmt auch schon bei 10 Jahren, würde ich jetzt einfach mal schätzen, unterwegs. Genau, und bei mir sind es jetzt eben 8 Jahre. Und wenn ich eine Langhantel anpacke und ein rumänisches Kreuzheben machen will, und ich habe das seit einem halben Jahr nicht gemacht, dann sieht das wahrscheinlich trotzdem besser aus als bei den meisten, die das jetzt seit 3 Monaten im Plan haben. Ja, und ich habe gemerkt, ich kann Übungen, ich habe eine relativ hohe Bewegungskompetenz und ich kann Übungen, wenn ich die lange nicht gemacht habe, anpacken und bin teilweise stärker da drin, als es vorher der Fall war. Das heißt nicht, dass das jetzt optimal ist, aber es funktioniert deutlich besser, als wenn ich diese Vorerfahrung nicht hätte.
Stimme ich dir zu 100% zu. Also wenn ich für Athleten Pläne schreibe, die in den ersten 2 Trainingsjahren sind, dann sind in diesem Trainingsplan auch selten insgesamt mehr als 12 oder 15 Übungen mit integriert. Die wiederholen fast in jeder Trainingseinheit bestimmte Bewegungen, weil sie einfach besser werden müssen. Deswegen bin ich auch so ein großer Freund von einer höheren Frequenz. Das ist mir scheißegal, was die Leute erzählen, dass es reicht, den Muskel einmal die Woche zu trainieren. Für den Anfänger ist das Quatsch. Weil der profitiert davon, wenn er die Bewegung häufiger durchführt. Scheißegal, was das Volumen macht.
100%. Und man kann das auch noch weiterführen. Ein Anfänger wird auch in Satz 7 für eine Muskelgruppe wahrscheinlich einfach keine gute Technik mehr haben. Ja, wenn er aber 3 Sätze für die Brust hat, dann sind die fokussiert und werden eher sitzen.
Ja, definitiv, definitiv, stimme ich dir zu. Also auch da nach Satz 10, wenn du die Sätze richtig gemacht hast, spürst du nicht mehr. Ich habe einen Freund, der wird gerade von einem Enhanced Bodybuilder gecoacht mit einem Sechser-Split. Und wir haben uns unterhalten und habe ich gesagt, okay, wie läuft denn dein Brusttraining so ab? Und dann hat er gesagt, nach Übung 3 merke ich nichts mehr. Dann kommen aber noch 3 Übungen. Der spürt
Ja,
einfach nichts mehr. Und ich kann es
da
mir
kann ich ein Lied
vorstellen.
von singen. Klar, absolut. Ich
Du
habe auch ein
merkst
paar
nichts mehr.
Enhanced Bodybuilder bei mir in meinem Freundeskreis und ja, was soll ich sagen? Also je nachdem, wen man da als Coach hat, passiert da einfach immer noch Dinge, die ich für unmöglich halten würde.
Er ist verrückt, ist verrückt. Aber ja, das ist auch ein Punkt. Nur, dass wir kommen dann gleich wieder zurück zur Schiene. Aber auch eine Sache, auf die ich in den letzten Monaten getroffen bin. Man muss ehrlich sagen, jetzt ohne überheblich klingen zu wollen, was im Natural Bodybuilding an Trainingswissen da ist, da müssen sich die Enhanced Bodybuilder noch eine große Scheibe davon abschneiden, einfach weil viel kompensiert werden kann.
Absolut. Und vor allem der Querschnitt. Also ich würde sagen, es gibt auch hier, oder es gibt wahrscheinlich im Enhanced Bodybuilding vielleicht sogar Leute, die mehr Wissen insgesamt haben, wenn man sich jetzt so einen Nick Love anschaut, einen Luke Miller anschaut, einen John Jewett anschaut. Aber der Durchschnitt der Athleten, Halleluja, da ist bei uns in der Bubble wirklich sehr, sehr viel Wissen da.
Und man sieht es ja auch vor Ort. Du warst auch letztes Jahr in der Herbstsaison, warst du noch in Deutschland und hast dir ein paar Wettkämpfe angeguckt. Und an der Evo Classic, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich war ja selbst auf der Bühne gestanden, aber was da für Athleten stehen. Und ich habe da eine Theorie dahinter, warum die Qualität im Natural Bodying so sehr steigt. Rechne jetzt mal, wir haben 2023, rechne jetzt mal 8, 9 Jahre zurück. Wir sind mit Fitness-YouTube eingestiegen. Und ja, die Qualität hat am Anfang noch ein bisschen gemangelt, aber es ist nicht so, dass wir unsere Informationen aus der Flex ziehen mussten und nach einem Trainingsplan von Ronnie Coleman trainiert haben, sondern wir haben von Anfang an irgendwo sinnvoll trainiert. Und wenn du da dann mal 7, 8, 9 Jahre solides Training und eine einigermaßen gute Genetik oder eine gute Genetik drauf rechnest, dann stehen einfach am Ende solche Athleten auf der Bühne.
Genau, ja. Also der ein oder andere würde sagen, ich bin nach der Evo aus dem Land geflohen, weil ich mich nicht getraut habe zu starten.
Gibt es die Gerüchte?
Gibt's die Gerüchte? Nein, gibt's nicht. Das habe ich gerade erfunden. Das
Er war
ist verrückt.
geschockt.
Ja, also Fitness-YouTube hat da riesig viel zu beigetragen. Ich meine, wenn ich jetzt mal zurückdenke, als ich mit dem Training gestartet habe, ich weiß gar nicht mehr, wer die ersten YouTuber waren, aber ich weiß, dass Smart Gains sehr, sehr früh bei mir dabei war und die Übungstutorials von dem waren einfach die Grundlage für meinen Trainingsplan. Ja, und auch das, was er im Training gepredigt hat, eine Zweierfrequenz, Grundübung zu priorisieren, eine gute Technik, auch damals schon auf Progressive Overload zu trainieren. Das ist bestimmt ein Grund, warum ich mit 21 eben sehr gut aussah, weil ich früh einfach die richtigen Informationen bekommen habe. Und so, wenn man dann noch die Coaching-Szene mit einbezieht, die im Bodybuilding ja auch bei uns sehr groß ist, und dann vielleicht 2 Jahre vor dem ersten Wettkampf zu einem Coach kommt, macht man da nochmal einen guten Schub, hat eine gute Wettkampfvorbereitung, und was dabei rauskommt, das sieht man dann auf einem Evo-Wettkampf zum Beispiel.
Ja, definitiv. Also mein erster Trainingsplan, ich bin mit Push-Pull-Beine eingestiegen, wegen Misha Janjic. Noch schön im Basement-Gym, damals in Bern oder Basel. Ja. Jetzt ist Misha ja ein bisschen in einer anderen Schiene unterwegs, aber damals hieß noch Hardcore Natural Bodybuilding and More. Mhm. Und damit hat er mich auf jeden Fall abgeholt damals.
Oh, good old times. Der lebt tatsächlich auch in Thailand, soweit ich weiß, oder hat zumindest seine Villa auf Koh Phangan. Das ist auch eine relativ bekannte Insel in Thailand.
Ja. Habe ich im Kopf, ja. Geile Hütte da. Geile Hütte. Genau, Joshua, paar Fakten am Rande, die mit Sicherheit eine interessante Geschichte sind, aber was mich noch interessieren würde, Punkt Nummer 1, um wieder den Überschlag zum Training und der Ernährung auf Reisen zu schaffen, wie hat sich dein Körpergewicht so entwickelt und wie hast du den Umgang mit der Ernährung gepflegt?
Ich würde sagen, dass mein Körpergewicht jetzt gerade wahrscheinlich so ziemlich da ist, wo es war, bevor ich losgeflogen bin, ich vielleicht ein Kilo oder so leichter bin. Allerdings zu meiner Verteidigung, ich war relativ oft krank. Und ich glaube, das war das größte Problem, was ich für meinen Fortschritt hatte, weil ich glaube, ich hatte alleine 4 größere, ich sag mal, Erkältungen, ob es jetzt eine Grippe war. Ich hatte auch einmal eine Mandelentzündung. Also sagen wir mal 4 Erkältungen, die mich rausgenommen hatten, und dann auch noch 2 oder vielleicht sogar 3 Lebensmittelvergiftungen, was in Südostasien für den deutschen Magen natürlich immer ein Problem sein kann. Vor allem, wenn man dann eben sehr wagemutig mit den Lebensmitteln umgeht und auch gerne mal Streetfood isst, kommt das halt mal vor. So, das heißt, ich glaube, das war tatsächlich der Grund oder der größte Hemmer für meinen Fortschritt. Gar nicht so wirklich das Reisen, sondern die Gesundheit. Und das hat mein Körpergewicht tatsächlich zwischendurch auch gut nach unten getrieben. Ich kann nicht so richtig mit Fakten agieren, weil ich eigentlich nie eine Waage dabei hatte, sondern mich nur unregelmäßig in Fitnessstudio-Wagen mal gewogen habe. Und das war dann bestimmt nicht nüchtern. Das war mitten am Tag und die Wagen waren auch bestimmt nicht geeicht. Aber zwischenzeitlich war ich da so auf ungefähr 84 Kilogramm nach einer Lebensmittelvergiftung unterwegs und hatte schon gefühlt die ersten Streifen im Hintern. So, und das war nicht geplant. Ich wollte nicht diäten. Das ist einfach irgendwo dadurch passiert, dass es erstens in Thailand am Anfang sehr heiß war und ich mich erstmal daran gewöhnen musste, nicht zu tracken, dort unterwegs zu sein, immer nur auswärts zu essen, weil es keine Küchen gibt, und gleichzeitig dann eben die Gesundheit so einen kleinen Schlag abbekommen hat. Und da ist mein Gewicht dann erstmal gut gefallen. Und das war wahrscheinlich der schwerste Punkt in der Ernährung für mich, mir eine eigene Strategie zu überlegen, wie ich zunehme in einem angemessenen Tempo, ohne Kalorien zu tracken.
Und wie machst du das dann momentan? Also wo hat dich dieser Weg, dieser Lernprozess hingeführt?
Ich habe mir da eigentlich ein ganz gutes System für mich selbst überlegt. Ich weiß ungefähr, dass die durchschnittliche Mahlzeit, die ich in einem Restaurant in Asien, ja, das ist ein großer Unterschied, esse, so wie ich bestelle, ungefähr bei 800 Kalorien landen wird. Plus, minus. Sind bestimmt mal 600, sind bestimmt auch mal 1000. So, und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich 3 große Mahlzeiten am Tag esse. Das heißt, ich gehe wirklich in der Regel 3-mal am Tag essen, ja, weil es gibt keine Küchen. Das heißt, Frühstück, Mittagessen, Abendessen werden in irgendeinem Restaurant, Warung, Hostel, was auch immer konsumiert. Das Frühstück ist dann meistens noch ein bisschen leichter und eher auf Mikronährstoffe und Eiweiß ausgelegt, beziehungsweise meistens lande ich dann bei einem Omelett oder sowas. Dann schaue ich, dass ich, wenn ich auswärts esse, immer eine gescheite Proteinquelle dabei habe. Also das ist oft Hühnchen gewesen, aber hier vor allem in Indonesien auch sehr oft Tempeh oder Tofu, um einfach den Fleischkonsum so ein bisschen zu reduzieren und weil es auch einfach super geil schmeckt. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich noch einen Snack zusätzlich brauche, weil ich habe einen relativ hohen Kalorienverbrauch. Ich weiß, wenn ich da irgendwo bei 2700 Kalorien oder sowas rumdümpel, dann werde ich nicht zunehmen. Das heißt, für mich gibt es dann immer noch einen großen Shake. Ich habe mein Proteinpulver dabei, der hat ungefähr 70 Gramm Eiweiß dann, plus ordentlich Snacks. Das heißt, ich gehe dann in den nächsten Supermarkt und hole mir mal Linsenchips, mal sind es irgendwelche Erdnussriegel, mal sind es Haribo oder ich gehe mal eine Pizza extra essen. Das heißt, ich habe immer drei Mahlzeiten, die so den Rahmen meiner Ernährung ausmachen, wo ich immer eine Eiweißquelle drin habe, immer entweder Obst oder Gemüse dabei habe und dann habe ich diesen einen Snack am Tag, der einerseits aus einem Shake und andererseits eben aus irgendeinem in Anführungszeichen Junkfood meistens entsteht. Genau. Und dann, und das habe ich vorher nie gemacht und das war total ungewohnt für mich, trinke ich tatsächlich am Tag auch meistens noch zwei Softdrinks mit Kalorien. Das heißt, mal eine Cola und eine Sprite, mal ist es dann irgendwie ein Fruchtsaft oder irgendein Shake und damit komme ich dann in der Regel geschätzt bei 3800, 3900 Kalorien raus, was das ist, was ich brauche, um langsam zuzunehmen. Ja, weil von den 84 Kilo, die ich zwischenzeitlich hatte, habe ich mich jetzt über, ich würde sagen, 4 Monate Richtung 88, 89 Kilogramm hochbewegt. Also eigentlich eine relativ vernünftige Rate of Gain. Ja, ich glaube, dass ich hier auch an einem Limit angekommen bin und dass es irgendwann sehr, sehr schwer wird für mich, noch weiter zuzunehmen, weil ich einfach jemand bin, der dazu tendiert, lean zu sein. Und wenn ich dann nicht genau drauf schaue, wie viel ich esse, ich eher stagniere. Aber bis zum gewissen Punkt kann ich mit dieser Strategie mein Körpergewicht eigentlich sehr gut in die richtige Richtung lenken.
Was war dein bisheriges Peak-Gewicht in der Offseason?
Ich habe einmal 2019, wenn man das jetzt als Offseason ansehen möchte, 97 Kilogramm gewogen. Da war ich aber auch einfach eher fett als muskulös. Und nach der Prep bin ich bis 94 Kilogramm, glaube ich, hochgekommen. Dann kam eben die Trennung, mein Hunger war komplett weg. Ich war bei 4400 Kalorien und habe dann eben irgendwie Minicut eingelegt, bin dann auf 8, 89 Kilo runter und das Gewicht habe ich dann jetzt plus minus eben übers Reisen gehalten.
Okay, alles klar, alles klar. Ja, aber die Basis ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ne? Du musst dir irgendwie Struktur schaffen und einen Gameplan, wie du das beibehalten kannst. Und die drei fixen Mahlzeiten, die geben natürlich schon mal eine ordentliche Orientierung. Zum Gainen einmal die drei Mahlzeiten als solide Basis haben, um da schon mal einiges an Eiweiß und an Kalorien zu decken. Und dann eben dein Snack oder Shake, beziehungsweise Snack und Shake obendrauf, um die zusätzlichen Kalorien zu pushen. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, man möchte das mit einem Cut verbinden, dann könnte man eben eine Mahlzeit durch einen Shake ersetzen und die zwei anderen Mahlzeiten dann beibehalten. Auch das wäre eine Variante, ne, um das Ganze in den Cut umdrehen zu können.
Zu 100%. Das ist etwas, worüber ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, weil ich einfach in Zukunft viel mit Leuten zusammenarbeiten möchte oder es jetzt auch schon tue, die reisen, weil ich das einfach eine sehr interessante Zielgruppe finde. Und da gibt es sehr, sehr viele Systeme, wie du das Ganze angehen kannst. Das, was du halt sehen musst, ist, dass deine Ernährung, während du reist, nie so clean und strukturiert funktionieren wird wie zu Hause, weil du einfach vor allem in Südostasien darauf angewiesen bist, auswärts zu essen, weil du halt oft einfach keine Küche hast. Und das macht jede Ernährungsstrategie von einem typischen, in Anführungszeichen, Bodybuilding-Coach natürlich irgendwo zunichte, weil was machst du, wenn du deine Kalorien nicht tracken kannst? Dann fällt der Himmel auf dich hinab. So, aber das lässt sich halt mit so Strategien, wie du das angesprochen hast, super einfach kontern, indem man weiß, welche Mahlzeiten kann ich denn im Restaurant essen. Wenn man in Thailand schon mal war, wird man wissen, okay, ein Pad Thai hat in der Regel vielleicht nicht so viele Kalorien. Wenn du dir aber irgendwas Frittiertes bestellst, landest du ganz schnell bei über 1000 Kalorien. Wenn du ein grünes Curry hast, wirst du wahrscheinlich eher zwischen 700 und 800 Kalorien landen mit einer ordentlichen Portion Reis im Vergleich zu einem Mango Sticky Rice oder was auch immer. Das heißt, wenn man da einfach ein bisschen Erfahrung mit den Mahlzeiten hat und da mit einem objektiven Auge drauf schaut, dann weiß man, okay, wenn ich diese Mahlzeiten regelmäßig esse und ich habe dann einfach jeden Tag ein Partei gegessen, auch wenn das von Restaurant zu Restaurant unterschiedlich ist, weiß ich, wie viel Kalorien das dann ungefähr gewesen sein könnten. Ja, und da hilft halt einfach diese Erfahrung.
Ja, kommt natürlich auch sehr stark aufs Reiseland an, ne? Weil was du angesprochen hast, ich habe damals in Albanien gecuttet. Da sah das Ganze dann ein bisschen anders aus, weil da gibt es dann doch mal ein bisschen anderes Essen, da gab es, was weiß ich, griechisch, italienisch, sonst was zum Abendessen und da ist natürlich Asien schon nicht schlecht, um einfach einen Überblick zu haben, weil die asiatischen Gerichte, 100%. Die haben nicht die Riesenschwankungen, was jetzt, klar, die haben Schwankungen, aber nicht die Riesenschwankungen, was die Kalorien angeht.
Und vor allem auch relativ viel Gemüse und es fällt dir auch sehr simpel, auf eine leane Eiweißquelle zurückzugreifen, weil du fast überall Hühnchen oder Tofu bekommst. Da ist Asien natürlich ein Paradies.
Und es ist gut messbar, ne? Weil du, sagen wir mal, du hast deine Portion Reis, da kannst du abschätzen, plus minus 20, 30 Gramm, du hast deine Portion Proteinquelle, da kannst du es ungefähr abschätzen, dann je nachdem, welche Soße dran ist und das Gemüse. Also man kann sich auch einen guten Blick darüber machen, wenn du da jetzt im Vergleich dazu ein Sandwich hast. Oh, ja gut, oder einen Auflauf oder whatever, ja, wie viel Öl ist da drin, ne? Wie viel Brot ist das, wie viel Nudeln sind das und so weiter.
Das ist, glaube ich, ein einfacher Trick, dass man eben wirklich Mahlzeiten bestellt, wo man einen Überblick behalten kann. Auch wenn man Kalorien nicht trackt, macht das einen riesigen Unterschied, wenn du Mahlzeiten bestellst, wo du weißt, wie viel Kalorien die ungefähr haben, oder wenn du jeden Tag was Neues bestellst.
Ja, definitiv.
Wie hast du das denn in Albanien damals gemanagt, wenn du gecuttet hast und trotzdem eben diese Lebensmittel irgendwo zum Alltag gehört haben?
Also ich habe es damals so gemacht, dass ich mein Frühstück möglichst low carb gestaltet habe und da den Fokus auf Proteine und Mikros gelegt habe. Also ich habe dann beispielsweise 3-4 Rühreier gegessen, ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse. Dann habe ich probiert, über den Mittag und Nachmittag es bei einem Shake und Obst zu belassen, und dann gab es eben abends großes Essen, weil ich wusste, dass das Abendessen größer wird. In Albanien, das war ziemlich unterschiedlich, was es wo gab. Je nachdem, in welcher Gegend wir unterwegs waren. Also beispielsweise waren wir an einem Ort kurz vor der griechischen Grenze. Da gab es viel griechisches Essen und viel italienisches Essen und wenig albanische Küche. Und dann waren wir aber auch noch in einem Ort im Inneren des Landes. Da sah es dann schon ganz anders aus, ne? Da gab's dann, da war dann Ziege und Auflauf auf der Karte gestanden. Da musste man dann wieder anders strukturieren.
Cool, das ist sehr interessant. Ich glaube, wenn man einfach mit den Ländern und den Küchen so ein bisschen vertraut ist, dann kann man sich da einfach eine Strategie erarbeiten oder hat eben einen Coach an der Seite im Idealfall, der da ein bisschen helfen kann, eine gute Strategie zu finden. Und ob das dann ein kleineres Frühstück ist oder bestimmte Mahlzeiten, die du bestellst, oder irgendwo ein Punktesystem, was du verteilst, um zu quantifizieren, wie viel Kalorien eine Mahlzeit haben kann, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Oder wie der Valentin das jetzt macht, dass man mit Bildern arbeitet.
Wie bitte? Mit Bildern?
Genau.
Ja.
So wie der Valentin das jetzt macht, glaube ich.
Kann sein. Bei Valentin habe ich gerade keinen Einblick, was er da so macht, wie er das so macht. Lass mich kurz überlegen, was wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Struktur ist wichtig?
Genau. Struktur ist wichtig, aber auch Know-how ist wichtig, weil die Erfahrung macht da einfach schon viel aus. Und du hast es richtig gesagt, wenn man da nicht ganz so tief drin ist, dann kann da ein Coach sehr, sehr helfen, weil früher, ich meine, wir wissen selbst, wie es war, als wir 1-2 Jahre trainiert haben, da warst du überfordert, als du essen gegangen bist. Und mittlerweile hast du einfach deine Struktur im Kopf und machst dich da nicht verrückt, weil du ungefähr abschätzen kannst, was du zu bestellen hast und was du dann im Nachhinein tracken kannst, ne? Dementsprechend alles ganz, ganz entspannt, aber braucht eben auch ein bisschen Erfahrung und Know-how, was das angeht. Joshua, was kannst du über die Gyms berichten in Südostasien, wo du bisher unterwegs warst? Hast du einige Ghetto-Dorf-Gyms abgeklappert?
Also genauso multikulturell wie die Länder sind eben auch die Gyms sehr variationsfreudig. Das heißt, du wirst Gyms finden, die wirklich geil ausgestattet sind. Ich war letztens in Bali in einem Gym, was nur Panatta-Equipment hatte, was ultra geil war. Ich war auch in der Muscle Factory in Bangkok, die super Equipment haben, oder in einem High-End-Studio in Chiang Mai. Aber genauso landest du dann plötzlich in einem Dorf und da steht, dass du ein Gym hast, und wie ich eben schon erzählt habe, hast du 25 Kilo Kurzhanteln und darfst dann improvisieren. Ja, das heißt, du wirst alles erleben und dementsprechend muss dein Plan einfach Flexibilität haben. Ja, das beste oder schlechteste Gym, würde ich sagen, was ich hatte, war wahrscheinlich ein Teil von einer, wie würde man das sagen, von einem Guesthouse, hieß es im Endeffekt. Und du hattest wirklich einfach eine Langhantelbank da stehen, 2 Plastikkurzhanteln und eine Langhantel, die vielleicht bis 60 Kilo beladen war mit rostigen Gewichten. Ja, und wenn du dann davor stehst und denkst, okay, jetzt soll ich irgendwie damit trainieren und hier wurde damit geworben, dass die Unterkunft ein Studio hat, ja, dann wird's witzig.
Ja, in den meisten Fällen, also auf dem Home Gym sollte man sich, auf dem Hotel Gym sollte man sich seltenst verlassen, ne?
Ja.
Da am besten immer auswärtig bisschen was angucken. Aber ich sag's dir, das ist eine Leidenschaft von mir. Das ist eine Leidenschaft von mir, auswärtige Gyms abzuklappern. Wenn ich dir erzähle, in was für Studios ich in Albanien war, ich habe in ganz über, wir waren 3 Wochen in Albanien und wir haben über einen kompletten Urlaub, habe ich, ich war vor der Wettkampfvorbereitung, dementsprechend musste ich ziemlich dahinter bleiben. Also 4 Trainingseinheiten pro Woche und in jedem Ort, in dem ich war, die Gyms abgeklappert. Und dann nach einer halbstündigen Wanderung in irgendeinem Suburb gelandet, wo ich im Hinterhof von einer Autowerkstatt gestanden war und mir gedacht habe, fuck Mann, hoffentlich werde ich nicht gleich überfallen.
Oh mein Gott.
Und dann um die nächste Ecke war dann glücklicherweise das Fitnessstudio und ja, bin ich da noch fündig geworden. Aber da hast du wirklich geile Fitnessstudios, auf die du triffst. Also wenn es dich nach Osteuropa und nach Albanien verschlagen sollte, dann sagst du auf jeden Fall Bescheid. Dann kriegst du noch ein paar Empfehlungen für Gyms und auch für möglicherweise für eine Unterkunft. Da haben wir doch waren wir ein bisschen unterwegs, das war eine coole Geschichte.
Das hört sich richtig, richtig gut an. Tatsächlich werde ich auf jeden Fall noch nach Osteuropa reisen. Das wird jetzt nicht mehr im Anschluss an Südostasien passieren, weil ich in einem Monat dann wieder zu Hause bin. Aber der nächste Trip ist entweder nach Osteuropa oder nach Südamerika geplant. Da muss ich noch entscheiden, was als erstes kommt und wann das Ganze ansteht. Aber vielleicht dann schon wieder Richtung Winter.
Okay, alles klar. Ja, spannende Geschichte, sehr, sehr geil. Joshua, vielen lieben Dank für die Eindrücke, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich denke, die Zuhörer, Zuhörerinnen haben ein bisschen ein Bild davon bekommen, was man dann doch auf Reisen machen kann, mit welcher Struktur man das Ganze angehen kann und worauf es ankommt. Und ja, wir sind beide der Meinung, dass man es nicht so kompliziert machen muss und dass es auch wichtig ist, mal ein bisschen rauszuzoomen und dann doch mal zu fragen. Ja, wo soll es hingehen und was möchte ich denn mit meiner Lebenszeit so anstellen?
Ich liebe dieses Wort rauszoomen, weil wenn man das Ganze jetzt langfristig betrachtet und die meisten Menschen werden wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr reisen, sondern vielleicht ein paar Wochen unterwegs sein. Ey, ganz ehrlich, das sogar wenn die Zeit nicht gut läuft, sogar wenn du ein Kilo zunimmst, das gibt dir so viel Lebensqualität und so viel Zeit, die du genießen kannst. Da würde ich mich persönlich nicht stressen. Natürlich hängt es von der Zielgruppe ab, es hängt davon ab, wie oft und wie lang du reist. Aber das Ganze ist, wenn du es genau nehmen willst, gut managebar. Aber auch wenn du es nicht so genau nehmen willst, wird es wahrscheinlich kein Hals- und Beinbruch für deine Bodybuilding-Karriere oder für deinen Fitness-Lifestyle sein. Ja, also ich glaube, wir konnten damit eine gute Perspektive eröffnen.
Ich denke auch, du hast es richtig gesagt, selbst wenn es nicht ganz so optimal laufen sollte, selbst wenn du 2 Wochen nicht trainierst, selbst wenn du ein bisschen Muskulatur abnehmen solltest, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell die Muskulatur wieder da ist. Als Wettkampf-Bodybuilder wissen wir, wie es ist, Muskulatur zu verlieren und wie es ist, die Muskulatur wieder draufzupacken. Dementsprechend geduldig bleiben, dranbleiben und dann werdet ihr definitiv belohnt werden.
So ist es. Vielen Dank, dass ich
Joshua,
hier sein durfte, Yannick.
ja, lieben gerne. Vielen Dank für deine Zeit. War eine coole Geschichte und sehr cool, einen Einblick bei dir zu bekommen. Ich und wir wünschen dir alles Gute für deine weitere Reise. Pass auf dich auf, komm gut nach Hause und lass uns weiterhin gerne teilhaben an deiner Reise und dem, was du auf deiner Reise so anstellst.
Das werde ich auf jeden Fall machen. Danke, dass ich dabei sein durfte und danke an alle Zuhörer, die sich das Ganze bis hierhin angehört haben.
Mach's gut, Joshua. Halt die Ohren steif. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.